Wieso? Von RBB Kultur.
Der Anderwala legt seine Messer weg und wirft ein Stück Butter in die Pfanne, dann eine Handvoll geschnittener Zwiebeln, Tomaten und grüne Chilis. Er gibt Salz, gemahlenen Chili und Garam Masala dazu. Mir läuft dermaßen das Wasser im Mund zusammen, dass ich keine Fragen stellen kann. Noch an diesem Nachmittag sprachen wir davon, Eier zu essen, und jetzt stehe ich an einem Eierstand. Ich frage mich, ob Biomkesh jemals zu hungrig war, um zu ermitteln. »Sir, G«, sagt Faiz, »wir suchen Quarter.« In Wahrheit suchen seine Augen die Gasse nach seinen Brüdern ab. Aber heute hat er kein Glück. Sie sind nicht da. »Er wird uns bestimmt bald mit seiner Gegenwart beehren«, sagt der Anderwala. »War er...« Paris hält inne, um etwas an den Fingern abzuzählen. »Vor 7 Tagen hier? In der Nacht von letztem Donnerstag?« Ich ärgere mich, weil es eine gute Frage ist. Falls Quarter in der Nacht, als Bahadur verschwand, in der Theka war, kann er ihn nicht entführt haben. »Wahrscheinlich«, antwortet der Anderwala und schlägt zwei Eier gleichzeitig in die Pfanne. »Warum wollt ihr das wissen?« »Wir suchen einen Freund, der vermisst wird«, erklärt ihm Paris. »Er könnte mit dem Sohn des Pradhan zusammen gewesen sein. Wir machen uns Sorgen um ihn.« Sie sieht tatsächlich besorgt aus. Ihre Augen werden schmal und ihre Lippen beben, als würde sie jeden Moment losheulen. Der Anderwala legt seine Kelle an die Schulter. Sein Hemd ist voller Eigelbflecken. »Quarter und seine Gang sind meistens noch hier, wenn ich um 2 oder 3 Uhr früh nach Hause gehe. Aber ich habe noch nie ein Kind bei ihnen gesehen. Sie sind zu alt, um sich mit Kindern abzugeben.« »War Quarter denn auch letzte Woche jede Nacht hier?«, frage ich. »Na klar, hier muss er fürs Daru nicht zahlen. Wenn du was umsonst kriegen kannst, dann nimmst du es, oder?« Ich blicke hoffnungsvoll auf die Eier. Der Anderwala kippt das Burji auf einen Papierteller, steckt einen Löffel rein und reicht es dem ungeduldigen Kunden. »Guckt mal, wer da ist«, flüstert Faiz. Quarter taumelt an dem Stand vorbei, als wäre er jetzt schon betrunken, und wirft uns einen neugierigen Blick zu. »Wenn er in der Nähe ist, können wir die Leute nicht nach ihm befragen, also machen wir uns aus dem Staub.« Faiz kennt sich im Bootbazar am besten aus, weil er mehr Zeit hier verbringt als Paris und ich zusammen. »Der Pradhan hält die Theke am Laufen«, erklärt er uns, als wir außerhalb von Quarters Hörweite sind. »Sie ist zwar illegal, aber er hat die Polizei angewiesen, die Finger davon zu lassen.« Der Pradhan hat überall im Bastille die Hand im Spiel. Ein Netzwerk aus Informanten hält ihn rund um die Uhr auf dem Laufenden. Ma verachtet diese Männer, die hinter uns herspionieren, um anschließend mit irgendwelchen Geschichten über funkelnagelneue Fernsehapparate oder Kühlschränke zum Pradhan zu laufen oder ihm zuzustecken, wessen Hi-Fi-Madam zum Diwali besonders großzügig mit dem Backschisch war. Ma sagt, der Pradhan schickt die Polizei, um den Leuten noch das bisschen Glück abzunehmen, das sie haben. Faiz macht sich auf zum Lebensmittelladen. Er hat einen schlechten Tag erwischt. Keine Eier, keine Spur von seinem Beiß in der Theka und keine weitere Detektivarbeit mit uns. Wenn Quarter jeden Abend in der Theka ist, heißt das, dass er Bahadur nicht entführt hat? Frage ich Paris und ziehe sie aus dem Weg einer E-Rikscha, die schwankend durch die Gasse rast. Der Anderwala war sich nicht 100%ig sicher, sagt Paris. Er hat gesagt, dass Quarter meistens abends da ist. Außerdem wissen wir nicht, wann genau Bahadur verschwunden ist. Es könnte ja auch um 4 Uhr morgens gewesen sein. So ist Detektivarbeit nun mal. Am Anfang ein großes Ratespiel. Selbst für Biomkesh Bakshi und wahrscheinlich auch für Sherlock. Wir steuern in Richtung Omvirs Haus. Neben uns geht ein Junge mit einem Straßenköter an der Leine. Sein Hund ist ein imaginäres Pferd. Er hält die Leine wie Zügel, schnalzt mit der Zunge und macht das Geräusch von klappernden Hufen nach. »Wir sollten uns auch einen Hund zulegen«, sage ich zu Paris. »Der würde uns schon zu den Verbrechern bringen.« »Konzentrier dich«, entgegnet Paris. »Warum sollte Quarter Bahadur entführen?« Lösegeld vielleicht? Wenn jemand Lösegeld von Bahadurs Mutter gefordert hätte, wüssten wir mittlerweile davon. Sie muss es ja nicht unbedingt drum erzählt haben, sage ich. Mit Omwir können wir nicht sprechen, weil er nicht zu Hause ist. Seit sein Freund vermisst wird, treibt er sich im Bootbazar herum und hofft, ihm dort über den Weg zu laufen, erzählt uns Omwirs Ma. Sie hat ein Baby auf dem Arm, das mit seinen winzigen Fäusten ihr Gesicht traktiert. Omwirs Bruder pinkelt in den Gully vor dem Haus. Nummer 1 und Nummer 2 genau da zu machen, wo man wohnt, kann einem lange Würmer im Bauch bescheren. Deshalb besteht Ma darauf, dass ich die Waschräume benutze. Omwirs Ma hat genug von den Faustschlägen ihres Boxerbabys, geht wieder ins Haus, um es hinzulegen, und zieht den Türvorhang hinter sich zu. Der Junge, der kleiner ist als wir, pinkelt zu Ende und zieht den Reißverschluss seiner Jeans hoch. »Hat Omwir ein Handy?«, fragt ihn Pari. »Wir müssen mit ihm reden. Baya ist bei Papa. Papa hat ein Handy. Wollt ihr seine Nummer?« »Nein«, sage ich. »Es wäre schwierig, einem Erwachsenen unsere Detektivarbeit zu erklären.« »Geht Omwir nicht mehr in die Schule, oder was?«, fragt Pari. »Baya hat zu tun. Er muss Papa helfen, den ganzen Tag. Er holt die Wäsche von den Kunden, die gebügelt werden muss, und danach bringt er sie zurück. Wenn er ein bisschen Freizeit hat, geht er lieber tanzen als zur Schule.« »Tanzen?«, fragt Pari. »Er redet über nichts anderes. Er glaubt, dass er der neue Hrithik ist.« Der Junge summt einen Hrithik-Song, schwenkt die Arme, wackelt mit dem Kopf und schwingt die Beine. Ich brauche eine Weile, bis mir klar wird, dass er tanzt. »Was ist mit mir passiert?«, klagt er und hüpft dabei fröhlich umher. »Was ist mit mir passiert?« Pari grinst. Sie genießt die Showeinlage. »Unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende«, erinnere ich sie. Bahadurs Haustür steht offen. Als wir einen Blick reinwerfen, sieht es im Innern genauso aus wie bei mir zu Hause. Außer, dass es von allem etwas mehr gibt. Mehr Kleider, die auf der Wäscheleine über uns hängen, mehr umgedrehte Töpfe und Pfannen auf einem Podest, das als Küche dient, mehr gerahmte Gottesbilder an den Wänden mit rußigem Glas vom Qualm der Räucherstäbchen, einen größeren Fernseher und sogar einen Kühlschrank. Sowas haben wir gar nicht. Deshalb müssen wir im Sommer alles, was Ma zubereitet, noch am selben Tag aufessen. Bahadurs Ma verdient wahrscheinlich mehr als Ma und Papa zusammen. Daru Lalu schläft auf etwas, das aussieht wie ein Hi-Fi-Bett. Er hat die Decke bis zu den Schultern hochgezogen. Bahadurs jüngere Geschwister, ein Bruder und eine Schwester, sitzen auf dem Boden und picken auf einem Blechteller die Steinchen aus dem Reis. »Namaste«, sagt Pari an der Tür. Normalerweise grüßt sie nie so. »Könnt ihr bitte mal rauskommen? Wir würden gern was über Bahadur wissen.« »Baya ist nicht da«, sagt Bahadurs Schwester und steht fügsam auf. Sie starrt uns an, obwohl Pari und ich dieselbe Schuluniform anhaben, die sie an Bahadur gesehen haben muss. Auch ihr Bruder kommt mit an die Tür. »Wisst ihr, wo Bahadur ist?«, fragt Pari. »Blöde Frage. Wenn sie es wüssten, hätten sie es ihrer Ma längst gesagt.« »Wie heißt du?«, frage ich die Kleine. Denn gute Detektive freunden sich zuerst mit allen an, damit sie auch die Wahrheit sagen. Das Mädchen zappelt. Sie trägt eine Jungshose, die ihr ein paar Nummern zu groß ist und an der Taille mit einer langen, dicken Sicherheitsnadel festgehalten wird. »Wir sind Bahadurs Klassenkameraden«, sagt Pari. »Ich bin Pari und das hier ist Jay. Wir versuchen, euren Bruder zu finden. Gibt es irgendeinen Ort, wo er nach der Schule gern hingegangen ist?« »Den Bootbazar«, sagt der Junge. Er trägt eine Mädchenbluse mit weißen Rüschen und rosa Stickerei. Vielleicht hat er die Kleider mit seiner Schwester getauscht und seine Ma hat nichts gemerkt. »Wohin genau?«, fragt Pari. »Bahadur Baya arbeitet bei Hakim Chacha im Elektroladen. Er hat unseren Fernseher repariert und unseren Kühlschrank und den Ventilator auch.« »Bahadur kann Sachen reparieren?«, frage ich. Auf einem Stapel Ziegelsteine steht ein von Spinnweben überzogener rosa Ventilator. direkt vor einem fenstergroßen Loch in der Wand, wo er die kühle Luft ins Haus blasen kann. Paris wirft mir einen warnenden Blick zu und macht ihre Augen so rund sie kann. Hätten wir ein Geheimzeichen, hätte sie das nicht tun müssen, damit ich den Mund halte. »Wir glauben, dass Baia weggelaufen ist«, sagt der Kleine. »Wohin denn?«, frage ich. Das Mädchen presst die Nasenwurzel zwischen den Fingern zusammen. »Ich heiße Barca«, sagt sie. Dann steckt sie einen Finger in die Nase. »Baia hat immer gesagt, dass er mal nach Manali abhauen wird«, erzählt der Junge. »Mit dem Sohn vom Bügelwala, Omvir.« »Nicht Manali, Mumbai«, sagt das Mädchen. »Was denn nun, Manali oder Mumbai?«, will Paris wissen. Der Junge kratzt sich am Ohr. Das Mädchen zieht den Finger aus der Nase und inspiziert seine Nägel. »Omvir will nach Mumbai, um Hrithik Roshan zu sehen«, sagt der Junge. »Aber Baia will sich den Schnee in Manali anschauen. Jetzt ist es Winter, also gibt es da eine Menge Schnee.« »Omvir ist noch hier«, sage ich. »Hm, aber vielleicht ist Bahadur allein nach Manali gefahren«, entgegnet der Junge. »Wenn er im Schnee gespielt hat, kommt er wieder.« »Und zu Hause? War da alles in Ordnung?«, fragt Paris. »Als ich Bahadur das letzte Mal in der Schule gesehen habe, sah er ein bisschen...« Ihr Gesicht verzieht sich ein wenig, während sie versucht, das richtige Wort zu finden. »Lädiert aus.« »Papa verprügelt uns oft«, erklärt Bahadurs Bruder, »als wäre es nichts. Baia wäre schon längst weg gewesen, wenn ihm das was ausgemacht hätte.« »Hat irgendwer sonst Bahadur Ärger gemacht?«, fragt Paris. »Irgendwelche Feinde?« Endlich fällt auch mir eine Frage ein. »Baia hat nie Ärger«, entgegnet der Junge. »Habt ihr ein Foto von ihm?«, sagt Paris. Ich könnte mich in den Arsch beißen, weil ich nicht zuerst draufgekommen bin. Fotos sind der wichtigste Teil einer Ermittlung. Die Polizei kann das Foto eines vermissten Kindes in ihren Computer eingeben, von wo das Internet es in ein anderes Polizeirevier transportiert. So wie unsere Adern das Blut in unsere Arme, Beine und ins Gehirn. Die Sicherheitsnadel, mit der die Kleine ihre Hose festhält, springt auf. Sie bricht in Tränen aus. Der Junge grinst. 3 oder 4 Vorderzähne fehlen. Paris sagt, uff, als hätte sie genug. Dann beruhigt sie die Kleine. Nicht weinen. Ich brauche nur 1 Sekunde. Gleich habe ich es. Im Nu hat sie die Sicherheitsnadel wieder zugehackt. Papa hat bestimmt ein Foto, sagt der Junge und streicht mit der Hand über die Rüschen an seine Bluse. Auf Zehenspitzen stehlen wir uns in Bahadurs Haus. Es riecht säuerlich nach Krankheit und süßlich nach faulem Obst. Bahadurs Geschwister setzen sich auf den Fußboden, abseits vom Bett. Ich möchte, dass sie Darulalu wecken, aber ihr Blick ruht bereits wieder auf dem Reis, der in 2 Häufchen unterteilt ist. Einer schon von Steinchen befreit, der andere noch zu inspizieren. »Mach du das«, sagt Paris leise. Nur Darulalus Kopf lugt unter der Decke hervor. Sein Mund steht halb offen, ebenso wie die Augen, als würde er uns im Schlaf beobachten. »Sei kein Angsthase«, flüstert mir Paris zu. Sie hat gut reden. Sie steht nicht so nah bei ihm wie ich. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bin Biomkesh, Feluda, Sherlock und Karamchand auf einmal. Ich schüttle Darulalus Arm unter der Decke. Sie ist grob und kratzig. Nun rutscht sie runter, und als ich seine Hand berühre, ist sie zu warm, als hätte er Fieber. Dann dreht er sich auf die Seite und schläft weiter. Ich schüttle ihn wieder. Dieses Mal heftig. Jetzt fährt er hoch. »Was ist?«, ruft er, und die erschrockenen Augen quellen ihm aus dem eingefallenen Gesicht. »Bahadur, bist du das?« »Ich bin sein Mitschüler«, sage ich. »Haben Sie ein Foto von ihm?« »Wer ist da?«, fragt eine Frauenstimme. Es ist Bahadurs Mutter. Mit Plastiktüten. Bestimmt gefüllt mit den Leckereien, die sie ja angeblich jeden Tag von ihrer Hi-Fi-Madam mitbekommt. Sie schaltet das Licht an. Und Darulalu blinzelt zuerst mit den Augen. Dann schirmt er sie mit der Hand ab, als wären die Strahlen Speere, die ihn durchbohren. »Wir sind Bahadurs Freunde und wollten Sie um ein Foto von ihm bitten«, sagt Paris. Wir wollen im Bazar rumfragen, ob jemand ihn gesehen hat. Mit einem Foto geht das viel leichter. Vielleicht fällt Pari deshalb immer so schnell eine Ausrede ein, weil sie so viele Bücher liest und all die Geschichten im Kopf hat. »Ich habe mich schon im Bazar durchgefragt«, erwidert Bahadurs Ma. »Da ist er nicht.« »Und was ist mit dem Bahnhof?«, fragt Pari. »Bahnhof?« Bahadurs Bruder und Schwester sehen uns mit schreckgeweiteten Augen an. Vermutlich haben sie Bahadurs Ma nichts von seinen Plänen gesagt. Vielleicht aus Angst, sie könnte mit ihnen schimpfen, weil sie Bahadur nicht sofort verpetzt haben, als er zum ersten Mal von Mumbai Manali losstotterte. »Wir sehen einfach noch mal nach«, sagt Pari. »Kann ja nicht schaden, oder?« Ich denke schon, dass uns Bahadurs Ma davonjagen wird, aber sie stellt die Plastiktüten ab, öffnet einen Schrank, zieht ein Heftchen raus und blättert darin, bis sie ein Foto findet und es Pari gibt. Ich trete etwas näher, um es mir anzusehen. Es zeigt Bahadur in einem roten Hemd, das ölige Haar sorgfältig in der Mitte gescheitelt. Die Farbe des Hemds wirkt hell und fröhlich, vor einem langweiligen cremefarbenen Hintergrund. Er lächelt nicht. »Ihr bringt es mir doch zurück«, fragt Bahadurs Ma. »Ich habe nicht viele Fotos von ihm.« »Na klar.« Pari streicht mit dem Finger über die Ecke von Bahadurs Foto, hin und her, als wollte sie sich die Haut aufritzen. »Die Leute glauben, dass er weggelaufen ist«, sagt Bahadurs Ma. »Aber mein Junge hat mir noch nie einen Grund zur Sorge gegeben. Wisst ihr, er arbeitet bei Hakim und kauft uns Süßigkeiten mit dem Geld, das er verdient. Wenn ich zu müde zum Kochen bin, sagt er, warte mal, läuft zum Bazar und kommt mit Chow Mein für alle zurück. Ein Herz aus Gold hat mein Sohn.« »Er ist der Beste«, sagt Pari. Schon wieder eine glatte Lüge. »Wenn er weggelaufen wäre, wie die Polizisten sagen, hätte er dann nicht etwas mitgenommen? Geld oder Essen? Im Haus fehlt nichts. Seine Wäsche ist noch da, seine Schultasche auch. Warum sollte er in seiner Schuluniform weglaufen?« Bahadurs Ma blickt über uns hinweg auf die Wand, auf einen fixen Punkt, auf den sich ihre Augen konzentrieren, bevor die Tränen darin aufsteigen. Sie schwankt vor und zurück. Ich gucke auf den Boden, um zu sehen, ob er sich bewegt. Doch unter mir ist alles fest und stabil. Hinter uns rülpst Daru Lalu. »Niemand hat sie um was gebeten. Richtig, Chachi?« fragt Pari. »Geld zum Beispiel, damit sie Bahadur zurückbekommen.« »Glaubt ihr, dass ihn jemand entführt hat?« fragt Bahadurs Ma. »Baba Bengali meinte, Chachi«, sagt Pari. »Selbst Babas können sich irren. Das sagt meine Ma.« »Jedenfalls hat niemand von mir Geld verlangt«, sagt Bahadurs Ma. »Ich bin sicher, dass Bahadur wieder nach Hause kommt«, sagt Pari. »Wer weiß, ob er was gegessen hat«, sagt Bahadurs Ma. »Er muss doch Hunger haben.« Dann wankt sie auf das Bett zu, auf dem Daru Lalu sitzt. Er zieht das Bein weg, um ihr Platz zu machen. Pari öffnet den Mund, um weiterzusprechen, aber ich rufe, »Okay, Tata, bye, wir sind dann weg.« Dann renne ich los, so schnell ich kann, denn in diesem Haus klebt die Trostlosigkeit an einem wie ein schweißnasses Hemd an einem heißen Sommertag. Wir haben noch genug Zeit, bevor es zu dunkel wird, um in den Bootbazar zu gehen und nach Hakim und seiner Fernsehreparaturwerkstatt zu suchen. Nur meine Beine wollen nicht mehr. Ich muss sie hinter mir herschleifen. Es scheint, als würde der Bazar immer größer. Ich gehe durch Gassen, die ich noch nie gesehen habe. Auch Pari ist müde. Wir kommen nur im Schneckentempo voran. »Wann sollen wir bloß lernen?«, fragt Pari. Typisch Pari, sich wegen solchem Kleinkram Sorgen zu machen. Ich denke mir eine Reihe von Fragen aus, damit sie nicht wieder so tut, als wäre sie die Chefin. Aber als wir Hakim treffen, den Fernsehchatscha, gibt er uns bereitwillig Auskunft über Bahadur. »Ich habe ihn am Freitag, vielleicht sogar auch am Samstag gesehen, aber am Sonntag sicher nicht«, sagt er und streicht sich über den Spitzbart, der unten hennarot und oben so weiß ist wie sein Haar. »Das waren zwei volle Tage, nachdem seine Geschwister ihn das letzte Mal zu Gesicht bekommen hatten. wie ich später erfuhr. Die ganze Zeit trug er seine Schuluniform. Ich dachte, er würde die Schule schwänzen, weil er gemobbt wird. Ihr müsst doch selbst mitgekriegt haben, wie sie Bahadur hänseln. Armer Junge. Soll ich euch eine Tasse Tee holen? Es ist sehr nett von euch, dass ihr nach ihm sucht. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Noch ehe wir Ja oder Nein sagen können, bestellte einen Kardamom-Tee bei einem der benachbarten Stände, der in großen Gläsern mit sprudelndem Schaum obendrauf serviert wird. Er schmeckt unbezahlbar, dieser Tee. Beim Trinken wärmen uns die teuren Dampfschwaden die Wangen. Bahadur ist nicht hier im Bastille oder im Bazar, erzählt uns der Fernsehtschatscher. Wenn doch, wäre er längst bei mir vorbeigekommen. Ich glaube ihm, weil er der netteste Mensch ist, dem ich je begegnet bin. Er nimmt sogar unsere Ermittlungen ernst. Er erzählt uns, Bahadur hätte sich nie gestritten, nicht mal mit den Kindern, die ihn wegen seinem Stottern hänselten. Nie was aus seinem Laden mitgehen lassen, nicht geplant, nach Mumbai Manali abzuhauen. Ich will wissen, ob Quarter zu denjenigen gehörte, die Bahadur gemobbt haben. Aber der Chacha kennt Quarter nicht, nur den Pradhan. Dieser Mann würde für Geld alles tun, sagt der Chacha und rümpft die Nase, als würde es stinken. Auch Kinder entführen? Frage ich. Der Chacha sieht verwirrt aus. Paris sieht mich durch den nach Kardamom duftenden Dampf böse an. Könnte sich ein Djinn Bahadur geschnappt haben? Bohre ich weiter. Es gibt böse Djinns, die deine Seele in Besitz nehmen, sagt der Fernsehchatscha. Aber dass sie Kinder entführen, ist äußerst selten. Ausschließen kann man es natürlich nicht. Manche Djinns sind echte Krawallmacher. Dann lenkt ihn ein Tumult in der Gasse ab. Es sind zwei Bettler, die mir vorher schon aufgefallen waren, denn sie sind ungewöhnlich. Der eine sitzt im Rollstuhl und sein krummbeiniger Kumpel schiebt ihn mit schlurfenden Schritten. Aus einem Lautsprecher im hinteren Teil des Rollstuhls dröhnt die Stimme einer Frau. »Wir beide sind gehbehindert«, sagt sie. »Bitte helft uns mit einer milden Gabe. Wir beide sind gehbehindert«, wiederholt sie. »Bitte«, sie ist unermüdlich. »Hier, hier«, der Chacha winkt sie herbei und spendiert auch ihnen einen Tee. »Es ist bestimmt schon spät«, sagt Paris, als die Straßenlaternen den schwarzen Smog gelb färben. Wir verabschieden uns von dem Chacha und gehen nach Hause. Mein Instinkt sagt mir, dass Bahadur weggelaufen ist. Paris spricht wie ein echter Detektiv. Im Bastille hat niemand einen Grund, ihn zu entführen. Er muss eine Menge Geld bei dem Chacha verdient haben und jetzt ist er abgehauen, um in einer anderen Reparaturwerkstatt zu arbeiten. Einer, die weit weg von hier ist. Und von Darulalu. In Manali? Warum nicht? In Manali sehen die Leute auch fern. Jungen und Mädchen aus unserer Schule, die in der Gasse spielen, winken uns zu. Ich winke nicht zurück. Ich will sie nicht ermutigen, sich unserem Ermittlerteam anzuschließen. Entweder wir erzählen Bahadurs Ma von seinem Manali-Plan, sagt Paris, oder wir gehen zum Hauptbahnhof, zeigen den Leuten das Foto und fragen, ob ihn jemand gesehen hat. Wir können Bahadurs Ma und Darulalu nichts davon sagen. Sonst werden sie noch sauer auf Bahadurs Geschwister und verprügeln sie womöglich. Dann müssen wir zum Bahnhof, sagt Paris. Bahadur stoppen, bevor er in den Zug steigt. Arey, aber was, wenn er längst in Manali ist? Wenn wir mit Sicherheit feststellen können, dass er den Zug nach Manali genommen hat, kann ihn die Polizei dort suchen. Solche Flaschen wie die in unserem Bastille sind sie dort bestimmt nicht. Was glaubst du? Im Augenblick wissen wir nicht, wo Bahadur sich aufhält. Wir brauchen eine richtig gute Fährte. Mir fällt ein, dass es im Bahnhof Videoüberwachung gibt. In Police Patrol sehen sie sich oft das Überwachungsmaterial an, um Verbrecher und ausgerissene Kinder wieder einzufangen. Das erzähle ich Paris nicht. Stattdessen sage ich, erstens, hast du schon mal daran gedacht, dass wir zuallererst zum Bahnhof kommen müssen? Der ist richtig weit weg. Zweitens muss man die Purple Line nehmen und ohne gültigen Fahrschein kommst du da nicht mal auf den Bahnsteig. Die Metro ist nicht wie die Indian Railways. Weiß ich. Ist dein Vater Millionär und kann uns die Fahrkarten bezahlen? Wir können uns ein bisschen Geld von Faiz borgen. Niemals. Hast du nicht gesagt, dass es nach den ersten 48 Stunden immer schwieriger wird, ein verschwundenes Kind zu finden? Ich kann mich nicht erinnern, das gesagt zu haben, aber es klingt, als könnte es von mir sein. Als ich zu Hause ankomme, ist es schon dunkel. Aber ich habe Glück. Ma und Papa sind noch nicht zurück. Didi unterhält sich draußen mit Shanti Chachi und macht dabei Dehnübungen, indem sie auf dem rechten Bein steht wie ein Kranich und das linke gegen das Knie stützt. »Müsstest du nicht Abendessen machen?«, frage ich Didi. »Hast du gehört, wie er mit mir redet?«, sagt sie zu Shanti Chachi. »Er hält sich für einen Prinzen und ich soll ihn von vorn bis hinten bedienen.« »Wenn er erwachsen ist und Glück hat, kriegt er eine Frau wie mich ab, die ihm beibringt, entweder für sich selbst zu kochen oder zu verhungern. Dann hat er die Wahl«, gibt Shanti Chachi zurück. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Shanti Chachis erster Mann Oketa dabei zu ihr gesagt hat und ihre drei erwachsenen Kinder sie nie besuchen kommen. Aber das behalte ich lieber für mich. »Ich heirate nie«, sage ich zu Runu Didi, als wir im Haus sind. »Keine Sorge, alle Mädchen werden dich schon von Weitem riechen und sich verdünnisieren.« Ich schnüffle an meiner Achsel. So schlimm ist es nun auch nicht. Ma und Papa kommen spät nach Hause, aber zusammen. Sie bleiben in der Gasse stehen und unterhalten sich mit unseren Nachbarn. Sie sehen besorgt und missmutig aus, deshalb frage ich lieber nicht, was ihnen über die Leber gelaufen ist. Runu Didi ist fertig mit Dal und Reis und ruft Ma und Papa. Aber sie sagen, gleich, Runu.
»Ade, hier ist ein Mann am Verhungern«,
sage ich und lege beide Hände auf den Bauch. Runu Didi geht nach draußen, ich hinterher und singe, »Was ist mit mir passiert?« Der schwere Rauch, der aus den Häusern ringsum driftet, riecht nach Linsen und Bengan Bhartha.